Ja, steigen wir noch einmal in eine Gesprächsrunde ein, im Blick auf das, was heute war oder was noch aus den anderen Tagen vielleicht überhängt und angesprochen werden sollte. Auch wieder, wenn Verstehensfragen da sind, sonst gleich mitten hinein in die Materie. Ja. Also die Frage war, wie umfassend soll Sachwissen sein für einen seelsorgerlichen Menschen? Es sollte, oder es ist hilfreich, wenn ein gewisses Grundwissen da ist. Grundwissen kann man sich bereits auch aneignen, wenn man jetzt nicht Kurse belegen will, durch Lesen von allgemeinverständlicher, auch seelsorgerlicher Literatur. Es ist einfach so, weil unsere Welt komplizierter geworden ist, um es mal so zu formulieren, denn unsere Väter und Mütter haben ja auch gute Seelsorge geleistet. Aber unsere Welt ist noch kompliziert, ohne dass sie jetzt so viel Fachwissen, wogegen wenn ich, das ist eben dieses Erstaunliche, wenn ich Modersohns Bücher lese und ich lerne viel von Biografien, staune ich nur, oder Auslegungen von ihm, staune ich nur, was diese Menschen bereits an Fachwissen besessen haben, aber sie haben, und das ist eben etwas, was ich lerne, sie haben, habe ich manchmal den Eindruck, die Bibel anders gelesen. Sie sind bei Worten stehen geblieben, haben Zusammenhänge überdacht, haben gedacht, wo komme ich vor, was soll gesagt werden. Sie haben nicht so schnell Patentantworten gehabt, die ja alle richtig sind, sondern sie sind tiefer gegangen und sie haben dann die Menschen, denen sie begegnet und ihr eigenes Herz mit hineingebracht, haben gefragt, wie reagiere ich, wie reagieren die anderen. Also von daher gehe ich ein Stück weit aus, weil die Seele des Menschen komplizierter geworden ist. Ist es gut, auch um solche Zusammenhänge zu wissen, denn es waren ja, auch wenn man an Möttlingen und dergleichen denkt, oder auch an ihre eigene Geschichte ihres Werkes hier denkt, das waren ja Menschen, die ein Stück auch Durchblick hatten. Aber auch aufgrund von Lebenserfahrung. Und wie gesagt, weil es heute komplizierter ist, ist es gut, sich Grundwissen, allgemeines Grundwissen anzueignen. Entweder durch Kurse oder durch Lesen von Literatur. Gut, nun ist natürlich das ist fast die zweite Sintflut, im Blick auf Literatur, was auf dem Büchermarkt ist, man kann das gar nicht mehr alles schaffen. Aber das wäre vielleicht, ich komme noch zurück, mir kommt jetzt ein anderes, vielleicht wäre das aber auch eine Arbeitshilfe für Sie. Schauen Sie, ich kann auch nicht alles lesen, was auf den Markt kommt an Literatur, auch an Seelsorgerliteratur neuer. Aber man kann hier wieder ein Teamwork machen. Es können sich wie bei uns zum Beispiel 5 Kollegen zusammentun. Jeder der 5 Kollegen liest ein neues Buch, schreibt eine kurze, eineinhalbseitige DIN A4 Seite, nicht als Rezension, sondern als Inhaltsangabe. Er soll es nicht rezensieren, sondern als Inhaltsangabe. Wir tauschen diese Blätter aus. Dadurch weiß ich in etwa, was in dem anderen Buch drin ist. Wenn auch nicht im Detail, aber in den groben Linien habe ich Interesse, mehr zu wissen, was drin ist, kann ich es mir besorgen. Ich bin also nicht nur der Nutznießer eines Buches, sondern ich bin der Nutznießer von 5 Büchern. Also man muss bei seiner begrenzten Zeit, bei seinen begrenzten Aktivitäten Möglichkeiten suchen, sich so auch gegenseitig irgendwo, das ist das, was ich noch leisten kann. Wenn jemand noch mehr Zeit hat, kann er auch sagen, ich suche mir 10 Freunde, aber das schaffe ich nicht. 5 dieser DIN A4 Blätter oder halb zu lesen, das schaffe ich. Das ist zwischendurch, ich habe zum Beispiel auch gelernt, wie jetzt auch hierher zu fahren. Früher bin ich immer auf den letzten Drücker gekommen. Und das ist schlecht. Ich habe es mir eintrainiert, buchstäblich, früher fortzufahren zu Hause, dann lieber eine halbe Stunde früher am Ziel zu sein. Dann kann ich noch zur Ruhe kommen und in der halben Stunde kann ich, da vorne war so ein schönes Eck, da kann man mal stehen und kann auch noch was lesen. Auch anderthalb DIN A4 Seiten. Also hier muss jeder so irgendwo seinen Rhythmus finden, dass er dann zur Ruhe kommt und dass er auch seinen Geist nochmal auftanken kann. Und man kann sogar immer dann hierher für seine Hände nochmal falten und sagen, lass das alles zum Guten werden. Und man geht anders programmiert wieder, als wenn ich dann, angenommen es geht hier um 9 los, ich bin 2 Minuten vor 9 da, das ist nichts. Allgemeinverständliche Literatur wird also dann heißen, Schwestern, kann man sagen, wir machen uns 5 Schwestern zusammen, haben dadurch einen Multiplikator, also sagen wir mal, ich lese Horie-Bücher. Oder ich habe mit ihm ja jetzt diese Senderei, dieses kleine Eheseminar wieder gemacht, mit der Hildegard und mit ihm. Oder ich lese Standardwerke. Also ein ganz kleines Büchlein, das aber auf jeden Fall eine unwahrscheinlich, vielleicht haben Sie es auch in der Bibliothek, eine Hilfe ist von Professor Jentsch, Schreiben befreit. Das muss jeder, der bei uns ein Praktikum macht in der Abteilung, ob das nun ein Pfarrer ist, ein Vikar oder sonst jemand, das ist Muss-Literatur. Weil es ist eben nicht nur die Briefseelsorge, Schreiben befreit. Kostet vielleicht 7 Mark, ich weiß es nicht genau. Weil es eben inhaltlich so praxisbezogen geschrieben ist, eben, wenn auch im Blick auf Briefe, aber ich kann so vieles übertragen, auf die allgemeine Seelsorge. Oder auch die Frage, die da ist, im Blick auf sonstige Literatur. Es gibt gute Sachen von Werner Jentsch, von Professor Jentsch, im Blick auch auf Kinderseelsorge, Jugendseelsorge. Da ist also einiges drin. Wozu ich auch raten würde, weil man ist schon gut, Bücher zu lesen. Es gibt aber bei mir auch im Ablauf eines Monats Zeitphasen, wo ich nur Artikel lese. Nicht ganze Bücher. Sondern wo ich Artikel lese, manchmal lese ich auch nur quer. Also nicht Satz für Satz, sondern springe tatsächlich quer, um zu sehen, was ist da drin. Ob das jetzt der Brennpunkt ist oder ob es die OJC-Ausgabe ist oder das, was von, das sind auch gute Artikel von Professor Dietrich kommt in seinem BDS aktuell Blatt. Das sind Hilfen, aber man sollte auch, sagen wir mal, gewisse Standardwerke, man sollte Turneisens Seelsorge mal. Das ist natürlich ein Stück Knochenarbeit. Da sind nicht so viele Beispiele jetzt irgendwo mit drin. Da kann es sein, dass ich jedes Kapitel vielleicht sogar 2 oder 3 Mal lesen muss, damit wirklich was hängen bleibt. Aber das sollte ich dann auch tun. Nicht, damit ich es gelesen habe und sagen kann, ich habe es gelesen. Ich lese ja nicht, damit ich es gelesen habe, sondern dass ich was gewinne davon. Das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, für unsere Art von Theologie, obwohl man es auch zum Teil kritisch lesen muss, dass auch gewisse Beiträge, Bücher von Jay Adams eine wesentliche Hilfe sein kann, denn er hat ein Stück der neuen Seelsorgebewegung zu uns ja mit rübergebracht. Aber nicht alles, das gilt bei allen Büchern. Ich muss kritisch lesen. Ich darf nicht einfach das, was ich lese, fressen, ohne es zu verdauen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss fragen, was hat das für eine Bedeutung? Wie ist das mit deiner bisherigen Erfahrung, mit dem, was du da liest? Ich muss gucken, welch Geisteskind ist dahinter? Könnte hier sein, dass auch eine Schule dahinter steht? Also ich muss mich auch kritisch mit dem, was ich lese, auseinandersetzen. Ich sollte etwas wissen, zum Beispiel, das könnte mir ganz einfach helfen, über die 4 Temperamente. konnte ich von Hellesby das Buch lesen. Viele meinen, das sei aus dem christlichen Hintergrund, das ist nicht, ich sagte das ja schon, sondern das ist auch entliehen, aber es ist anwendbar auf unsere Arbeit, dass ich also da einen Einblick habe. Ich sollte allgemein Bücher zum Beispiel von den Chefärzten der Klinik Hohe Mark, Scharrer von Knorre und Schleier, alle drei haben entweder selbst geschrieben oder herausgegeben, weil ich auch ein bisschen Wissen allgemeinverständlich mir aneignen soll im Blick auf Psychologie, Psychiatrie. Auch da sind Dinge, aber auch da, wie bei Scherers Büchern auch, soll man auch kritisch lesen. Auch im Scherer seine Bücher soll man kritisch lesen, soll man nicht alles übernehmen, weil es ja auch die Erfahrung, die persönliche Wegführung mit drin ist. Nicht, weil er so geführt worden ist oder er es so macht, vielleicht sogar im Segen macht, kann ich es kopieren und bei mir wird auch der Segen rauskommen. Das wäre zu einfach. Also wirklich diese Dinge kritisch lesen nach dem Prinzip des Apostels Paulus, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist eigentlich das Prinzip, das einem hilft. Ich kann das machen, wenn das gewünscht ist. Irgendwo nehme ich an, haben Sie doch irgendwie alle Kontakt wieder untereinander, auch wenn Sie auseinandergehen. Ich würde dann sagen, ich schicke hierher an die Schwester Hildrud ein Literaturverzeichnis, dass wir auch Leuten, die Bibelschüler da sonst bei uns anfragen, und sagen, können Sie mir mal in welche Richtung irgendwo. Da sind dann vielleicht anderthalb DIN A4 Seiten sind Bücher aufgezählt, wo wir sagen, das wäre eine Hilfe. Dann würde ich das so machen. Ja. Haben Sie recht. Also die Frage ist, wir haben gegen Leistungsdenken gesprochen, zugleich aber vom Einüben gesprochen. Und dann wird uns auch in der Schrift gesagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und die Gefahr eben, entweder links oder rechts immer wieder runterzurutschen. Gerade deswegen hat dieses Einüben seinen besonderen Stellenwert. Weil das Einüben letztlich heißt, ich muss mich mit jeder neuen Situation wieder auseinandersetzen. Und die Spannung wird bleiben. Es heißt, schaffet. Er ist, der es macht. Oder in einem, vielleicht, ich liebe deswegen das Lied so sehr, eins dieser alten Heilslieder, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und am Ende ist die erste Strophe, und die letzte Strophe heißt, du musst ziehen, mein Bemühen ist so mangelhaft. In dieser Spannung ist mein Leben. Und ich, jetzt mal ganz konkret diese Frage, diese Spannung mit dem Leistungsdenken. Ich werde ja, wie Sie auch, überwiegend, wir werden ein Stück weit gelebt. Wir sind in Ordnungen hineingestellt, und werden ein Stück weit gelebt. Jetzt kommt das andere. Wir haben auch einen relativ großen oder kleinen Freiraum dann trotzdem noch. Auch wenn er beim einen vielleicht Jetzt kommen die ganzen Konstitutionen, der eine ist müde nach seinem gestressten Tag. Aber irgendwo ist noch ein Freiraum, unter anderem weniger, aber irgendwo ist ein Freiraum. Jetzt kommen die Fragen. Und die sind ja ganz konkret. Wir haben, Schwester Barbara und ich, eben Termin angepeilt, wenn ich vielleicht wieder zu Ihnen komme. Jetzt ist, ganz konkret, jetzt ist die Frage, weil wir im Blick auf 92 werden wir im Funk weder Freizeiten, also die Seelsorgeabteilung, weder Freizeiten halten, noch sonst irgendetwas. Und ich sagte ja schon, ich habe alles abgesagt, meine ganzen Termine, weil wir für 93 etwas neu vorbereiten, das Angebot seelsorgerlicher Begleitung vor Ort in Gemeinden über ein Wochenende. Und 92 werden wir Gemeinden, die sich schon gemeldet haben und möchten gerne Seelsorgeschulung haben, besuchen, mit dem Gemeindevorstand sprechen oder wer immer Presbyterium, wenn es eine Kirchengemeinde ist, und werden also, wir möchten Seelsorge, Hilfestellung geben zu Problemen, die die örtliche Gemeinde hat. Wir möchten darüber jetzt nicht einen Fall verhandeln, aber vom Wort her dazu Hilfestellung geben. Also wir werden nächstes Jahr zunächst diese Sachen vorbereiten und dann 93 in diese Gemeinden dann gehen, die das so wollen, wo es möglich ist. Jetzt im Herbst habe ich nochmal so einen Testfall in Norddeutschland mit einer lutherischen Gemeinde und einer Freikirche, wo es möglich ist, also mit zwei oder drei Gemeinden sogar auch. Jetzt kommen die Fragen. Es bleibt mir Freiraum. Was mache ich jetzt aus diesem Freiraum? Wo setze ich den Gegenpol zum Leistungsdenken? Fülle ich den Freiraum, den ich auch noch habe, mit weiterer Leistung? Es war über lange Zeit, das ist also ein Punkt, wo ich ganz mächtig übe, ich habe ganz große Schwierigkeiten mit dem Nein sagen. Es hängt aber auch ein Stück mit meiner geistlichen geprägt worden sein zusammen, mit dem du musst immer für alle zu jeder Zeit da sein. Also muss ich lernen, auch Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen, um einen Freiraum zu haben, um zu regenerieren. Und jetzt ist es die Frage, was packe ich in den Freiraum hinein? Fange ich da auch schon wieder an zu leisten? Ich muss das, ich muss das, ich muss das. Dass ich in dem Freiraum dreierlei Dinge, viererlei auf einmal machen will. Und am Ende ist natürlich nichts gemacht, richtig. Also da sage ich, ich will meine Bude putzen, oder ich sage, ich will einkaufen gehen, oder ich will sagen, ich will schwimmen gehen, oder ich will sagen, ich will ein Buch lesen, oder ich will sagen, ich will eine Stunde, ich will schlafen. Fünf Dinge. Und über allem überlegen, was mache ich? Jetzt ist schon eine Viertelstunde rum. Es ist nur noch eine Dreiviertelstunde da. Jetzt geht's schon wieder los. Es ist aber ja nur noch eine Dreiviertelstunde da, wenn ich jetzt noch zum Bad fahren will. In kürzester Zeit sind schon wieder 10 Minuten rum. Ganz, also von daher klar werden ein Stück, und jetzt kommt, nicht jeder geht so vor, nicht jeder braucht das, auch nicht jeder hat so seine Probleme da. Aber es ist hilfreich, sich wirklich zu sagen, das mache ich jetzt ganz und darüber freue ich mich und habe keine Angst, ich kriege ans drüber. Ich gehe jetzt wirklich schwimmen fahren, obwohl innerlich auch die Stimme da war, du hättest auch die Tante Frieda besuchen können. Nein, ich gehe jetzt wirklich und freue mich an dem Wasser. Und für den nächsten oder übernächsten Tag, da könnte es sein, dass sich der Punkt verschiebt und ich sage, ich sollte doch. Also, ich suche die Tante Frieda auf, aber nicht mit knurrendem Herzen. Dass die Tante Frieda merkt, der ist ja gar nicht mit dem Herzen dabei. Der ärgert sich, dass er kommen musste. Nein, dass ich mit ganzem Herzen dann da bin. Und da geht's schon los, dass wir viel Kraft sparen in diesen Dingen. Sodass ich also für die Freiräume, die ich habe, sie mit Freude beginne, lerne zu gestalten, nicht mit schlechtem Gewissen. Und das ist wiederum, deswegen sagte ich vorhin, die Wippe, um als Bild das jetzt zu bringen, damit wir weder links noch rechts runterfallen. Zu halten, ist dieses Einüben. Das ist die Wippe. Und das habe ich eben nicht im Griff. Schwester, das habe ich auch nicht im Griff. Bei mir gab es jetzt genauso wie bei Ihnen, aber durch Üben wird man geübter, dass ich heute schreie, rufe, Herr, ich glaube, bekenne und morgen schreie, hilf meinem Unglauben. Aber durchs Üben werde ich geübter und gehe besser mit um. Schauen Sie, ich weiß dann nie so genau, was habe ich gesagt, was habe ich nicht gesagt. Einfach als ein praktisches Beispiel, das mit dem Telefon, habe ich das erzählt, mit dem Telefon bei uns zu Hause. Ich bin nicht telefonisch oder wir sind nicht telefonisch erreichbar. Wir haben eine gedeckte Nummer, die nirgendwo im Telefonbuch steht, weil es einfach nicht mehr ging. Weil Menschen nachts um 2 oder 3 angerufen haben, wenn einer depressiv ist, guckt er doch nicht auf die Uhr, sondern er denkt, wo ist einer, der mich versteht? Der Scherer kennt mich, versteht, also rufe ich ihn an. Und ich werde, der ist sowieso nicht besonders schlafe, wenn ich dann da rausgeholt werde, kann ich eine Nacht abschreiben. Also musste der Familienrat zusammentreten. Was machen wir? Telefon abschaffen? Das ist für junge Leute, wo heute alles fast übers Telefon läuft, eine Vergewaltigung. Auch für meine Frau, genauso. Wo sie weg ist von der Gemeinde und Kontakte dann eigentlich übers Telefon laufen. Also habe ich den Antrag gestellt bei der Post, ob ich eine gedeckte Nummer bekomme. Das liegt ja viele Jahre schon zurück jetzt. Die Post hat es abgelehnt, weil in der Zeit nur solche eine gedeckte Nummer bekamen, die von Terroristen bedroht sind. Und das war ich. Das war ich ja in der Zeit doch nicht. Auch heute nicht. Zumindest auf diese Art nicht. Ich habe mich darüber geärgert. Und dann haben wir uns, aber das dürfen Sie jetzt nicht, was ich erzähle, so auslegen, wie man ja auch die Geschichte von Abraham und Lot auslegen könnte im Hinterstübchen, dass man sagt, ich gebe immer die Entscheidung dem anderen und dann werde ich immer das bessere Teil bekommen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für Flucht nach vorne. Das war eine gute Flucht, dass sie auseinandergingen, aber das ist was anderes. Zurück. Wir haben dann in der Familie, das rechne ich meiner Frau und unseren 3 Buben hoch an, dass sie gesagt haben, wir müssen den Papa schützen, also verzichten wir alle aufs Telefon. Rechne ich den Kindern und meiner Frau hoch an. Und dann passierte es, dass ich im Amt, in meinem Dienst war, dass jemand anrief von der Oberpostdirektion, der mich sprechen wollte, und er mich fragte, ob er mich denn mal besuchen könnte in Wetzlar. Er hätte meinen Antrag in seiner Schublade gefunden, noch den abgelehnten. Da habe ich zum Beispiel auch etwas gelernt. Ich wurde dann aggressiv. Indem ich so, was wollen Sie mich denn, auch meine Stimme wurde dann, was wollen Sie mich denn besuchen? Das ist doch abgelehnt. Warum wollen Sie mich besuchen? Ich möchte Sie gerne mal besuchen. Ich möchte Sie gerne. Alle. Okay, kommen Sie. Und als der Mann dann kam und saß mir gegenüber, den Mann kenne ich, den habe ich schon mal gesehen. War mir ganz peinlich. Also daraus habe ich auch gelernt, man muss auch da beim Telefon, das sind dann Dinge, wo ich aus Fehlern, vergesse ich nie, weil das jemand gesagt hat, dass das auch eine pädagogische Maßnahme ist, vergesse ich nie. Ist immer persönlich. Vorsicht. Mit deinen Worten könntest du mal begegnen, mal ganz ruhig hören, dezent. Auf jeden Fall tatsächlich, ich war dem Mann begegnet, und zwar Wochen oder Monate vorher bei einer Tagung der christlichen Kaufleute, wo ich ein Referat gehalten habe. Da war er auch da. Und er hat diese neue Stelle dort übernommen und fand diesen Antrag, den abgelehnten, und hatte auf dieser Tag ein Stück von meinem Leben erfahren. Und jetzt saß er plötzlich vor mir und sagte: Herr Scherer, was haben Sie, was dagegen, wenn ich den Antrag morgen nochmal nach Frankfurt, wenn ich den nochmal mitnehme? Da hat sich die Miene vom Scherer natürlich aufgehellt. Und ich habe ihm gesagt: Nein, ich habe nichts dagegen. Freue mich. Ja, nun, am nächsten Morgen oder am nächsten Nachmittag hatte ich meine gedeckte Telefonnummer, indem er eben rüberbrachte an der Stelle: Der Mann ist zwar nicht von Terroristen bedroht, aber da ist auch eine Bedrohung im Blick auf seinen Dienst. Und seit der Zeit, gut, die Buben handhaben das jetzt nicht mehr so mit Freunden und Freundinnen, aber sonst ist sie eben, selbst meine Kirche hat sie nicht. Meine vorgesetzte Dienststelle, ich bin ja an den Evangeliumsrundfunk nur ausgeliehen, ich stehe disziplinarisch unter dem Leitung meiner Kirche, und aus dem Funk, von daher, nur um zu zeigen, wir müssen es lernen, auch ein Stück unseres Freiraumes zu schützen, selbst wenn es, ich muss nur noch nachschicken, ich bekomme bis heute Briefe, ich will das mal sehr sanft ausdrücken, die ihr Unverständnis mir gegenüber kundmachen, dass ich zu Hause nicht telefonisch erreichbar bin. Aber das ist sanft ausgedrückt. Aber um sich irgendwo zu... Ich habe natürlich, das sage ich genauso freiwillig, ich habe heute, das liegt ja jetzt schon Jahre zu, ich habe heute, wenn ich diese Briefe lese, noch manchmal ein schlechtes Gewissen. Was also zeigt, wie tief man geprägt sein kann. Obwohl vom Verstand her man weiß, du brauchst diesen Schutz, um diesen Freiraum zu wahren, der nur irgendwo noch diesbezüglich gegeben ist. Deswegen lassen Sie mal dieses Bild von der Wippe, von dem Einüben, damit wir weder links noch rechts runterfallen, das sein, dass wir immer wieder von den Situationen kommend uns auch entscheiden müssen. Das ist auch ein Stück, wir können auch diesen Kairos-Gedanken mit hineinnehmen. Es ist die Spannung, in der wir unsere Nachfolge sich vollzieht. Wir sind Christen und werden Christen. Ich bin erlöst und ich werde erlöst. Das sagt ja der Paulus selbst in 2. Korinther 1, in Versen 8 bis 11. Es ist das wunderbare Bild, mit dem ich lange nichts anfangen konnte, wenn er sagt: Ihr seid erlöst, ihr werdet immer noch erlöst werden. Und ihr werdet erlöst werden, bis ich eben zu diesem Bild gekommen bin, dass ich helfe mir immer mit Bildern im Blick auf, auch bei theologischen Fragen. Ihr seid erlöst, das ist das Kreuz von Golgatha, da ist das geschehen. Und ihr werdet erlöst, das ist das Bild von einer Hängebrücke. Das ist der Pfeiler drüben in der Ewigkeit, wenn einmal alles wirklich neu sein wird. Und ihr werdet immer noch erlöst. Das sind meine Siege auf dem Weg dieser Hängebrücke. Auf diesem Weg von diesem Josua hinüber ins andere Land oder heute ins Einnehmen des Reiches Gottes. Und das ist, wir sind, ich weiß, dass das erzeugt Spannung, aber es ist so, wir sind Sünder, wir bleiben Sünder, aber wir sind begnadigte Sünder. Das müssen wir sehen. Wir sind begnadigte Sünder. Dieses Fleisch und Blut kann nicht ins Himmelreich eingehen. Deswegen müssen wir sterben. Das ist die letzte Quittung. Das ist auch ein Stück Strafe. Der Sünde sollt. Aber eben nicht die letzte Unterschrift. Nicht, das ist ja eigentlich dieses Wunderbare, was da drin ist. Und was natürlich Spannung in der Nachfolge bringt. Und deswegen... Ich möchte es mal so, damit man aus Stress rauskommt, auch bei der Nachfolge. Wenn ich Jesus liebe, deswegen sage ich das oft, ich glaube nicht an ein Dogma, ich glaube nicht an eine Lehre. Ich glaube an die Person Jesus Christus, die sich in seinem Wort offenbart hat. Und wenn ich diese Person Jesus immer mehr lieb gewinne, werde ich selbst darum bemüht sein, einen Menschen, den ich lieb habe, dem will ich möglichst keine Schmerzen zufügen, kein Leid, keine Traurigkeit. Umso mehr werde ich bemüht sein, sein Wort zu leben und seinen Willen zu tun. Und ich weiß genau, weil er mich zuerst liebt, wenn ich Mist baue, wenn ich ihm weh tue, er vergibt mir. Aber das tut mir weh, wenn ich ihm weh getan habe. Sodass da heraus all das, was jetzt an geistlichem Druck kommen will, das darf weniger werden. Die Angst darf weichen, ich werde es ihm nicht recht machen. Ich mache es ihm nie recht. Von dem Bild, das Gott von mir hat. Und deswegen ist dieses Pauluswort so herrlich. In Christus bin ich richtig vor Gott. Wie wenn der Mantel Christus um mich ist. Gott sieht Christus in mir. Und deswegen bin ich richtig vor Gott. Deswegen bin ich geliebt, bin ich angenommen, sodass auch geistlicher Stress hier rauskommen darf. Und das, bitte. Ja, vielen Dank. Und durch solche praktischen Beispiele müssen wir uns helfen. Wir müssen uns auch helfen, weil das auch zur Freiheit eines Kindes Gottes gehört. Ich darf mich nicht unter Druck setzen, wenn ein Kollege von mir jetzt einen Besuch macht und ich gehe ins Schwimmbad. Dieses Vergleichsdenken darf uns nicht fertig machen. Gott hat seinen Weg mit uns. Oder umgekehrt, dass ich innerlich aggressiv werde, dass der andere ins Schwimmbad geht und ich weiß mich gedrungen, heute Nachmittag einen Kranken zu besuchen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir stehen in Gefahr. Ja, was sagt der andere? Wir stehen in Gefahr zu vergleichen. Und auch da dürfen wir ein Stück rauskommen. Und das ist, unsere ganze Thematik greift irgendwo ineinander hinein. Es hat dann auch wieder mit den Gaben zu tun. Es hat zu tun mit dem Wert, den ich mir selbst zugestehe. Es gibt einen seelsorgerlichen Satz, der heißt, wer sich genügen lässt, hat genug. Wer sich genügen lässt, hat genug. Also die Frage nach innerer Zufriedenheit. Ich bin wenigen Menschen diesbezüglich begegnet, die eine solch massive Ausstrahlung hatten, obwohl sie fast nichts ihren Besitz nannten. Aber reiche und weise Menschen waren, wurde ich unwahrscheinlich hinterfragt mit meiner Lebenshaltung und Gesinnung. Wollen wir zur Anfechtung. Aber es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen dann, um neu zu erkennen, wo liegen die eigentlichen Werte? Wo liegen denn die eigentlichen Werte? Das kann sogar irgendwann mal eine Berufsfrage sein. Will ich weniger verdienen und mehr leben? Oder umgekehrt nach höherem permanent streben und irgendwann die Frage stellen, war das alles? Wenn es eine falsche Selbstgenügsamkeit ist. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich meine es im Spannungsfeld von Leisten. Das ist klar. Das ist ja das. Jede Seite hat ihre Kehrseite. Für mich, zum Beispiel im Blick auf Eheberatung, gibt es auch für mich ein Leitwort. Das heißt, Liebe ist ein Balanceakt zwischen Schenken und Nehmen, zwischen Hingabe und Selbstbehauptung. Wenn eins von beidem fehlt, kommt die Liebe aus dem Gleichgewicht. Wenn ich es hinkriege, ja. Liebe ist ein Balanceakt zwischen Schenken und Nehmen, zwischen Hingabe und Selbstbehauptung. Wenn eins von beiden fehlt, kommt die Liebe aus dem Gleichgewicht. Und deswegen sagen wir müssen die Bibel ehrlich lesen. Auch unser Herr hat sich zurückgenommen. Wie manches Mal, auch bei unserem Text gestern, ist die Einleitung, er ging allein auf den Berg abseits, hat die anderen schon fortgeschickt. Oder wo sie nach ihm rufen, distanziert er sich auch. Oder schauen Sie die Geschichte das fällt mir jetzt gerade ein, die Geschichte vom Lazarus. Wie da unterschwellig die Anklage da ist, wärst du da gewesen? Warum hast du denn so lange gewartet? Wir haben dich doch gerufen, bist Tage fortgeblieben. Wärst du da gewesen, er würde leben. Und wenn man jetzt mal überlegt, was der Herr dann sagt, ist etwas so Fundamentales für uns bis heute. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbt. Und wer da stirbt und glaubt an mich, wird nie mehr sterben. Die Trennungslinie geht nicht zwischen Lebenden und Toten, sondern zwischen an Christus Glaubenden und nicht an ihn Glaubenden. Dass er etwas, da ist die Frage, was ist eilig, was ist wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein Proprium, wo ich entscheiden kann. Es ist ja heute fast alles eilig. Sollte schon gestern erledigt sein. Die Frage, was ist eilig, was ist wichtig? Das kann mir ganz, ganz enorm. Denn das war wichtig. Dieses Wort war wichtig. Im Gegensatz zur Meinung der Jünger, was eilig gewesen wäre. Oder von Martha und Maria. Wichtig war sein Wort, um zu demonstrieren, nicht, dass er zu ihrem Zeitpunkt da war. Bitte. Inwiefern man sagen kann, dass die Seele des Menschen heute komplizierter ist als früher, weil auf ihn viel, viel mehr Eindrücke, wörtlich meine ich das jetzt fast, zukommen, allein das Phänomen der Bilder. Das können Sie schon als praktisches Beispiel bei sich selbst erleben. Wenn man ein Buch liest, hat man seine eigene Fantasie. Man stellt sich selbst vor, was läuft da, wie sieht das aus. Gucken Sie einen Fernsehfilm, kriegen Sie alles vorgesetzt. Eigene Fantasie wird völlig ausgeklammert. Sie kriegen Bilder serviert. Sie prägen. Dahin kommt aufgrund unserer gesellschaftlichen Situation die Veränderung, die da ist, die ganz stark ist. Es kommt dazu, der ganze Bereich von Lärm, von Überforderung. Schauen Sie mal, dadurch, dass ich in Wetzlar bin, in Braunfels wohne und nach oben hin in Richtung Siegerland auch immer mal wieder Gottesdienste halte, komme ich auch durch diese Siegerländer Dörfer. Das ist symbolisch für mich. Da stehen zwar noch die Bänke vor den Häusern, aber sitzt keiner mehr drauf. Früher standen die Bänke, man kannte Feierabend. Feiern Sie den Abend noch? Merken Sie all diese Dinge? Es war nichts drin, nicht? Man ist froh, wenn man aushauchen kann und zur Ruhe kommt und sein Bett findet. Merken Sie all diese Dinge, deswegen ist die Seele, sie ist überfordert. Und jetzt kommt das ganze Element von Ernährung, das ganze Element von Bewegung. All diese Dinge, unser Immunsystem ist geschwächt. Wir sind weniger belastbar. Alles, was wir an Gift aufnehmen, auch von der Umwelt her. Die ganzen Dinge, schauen Sie, früher haben wir Bleirohre gehabt. In unseren Haushalten und Häusern, wo wir unser Wasser getrunken haben. Unser Leib bekam über die Bleirohre das, was er braucht an Blei. Zum Beispiel, ganz primitiv gesagt, heute haben wir Kupferrohre. Eine völlig neue Situation. Auch für den Körper. Nur so kleine Dinge. Was da hineinkommt. Diese ganzen Bereiche zu überdenken und weil wir eine Einheit sind von Leib, Seele und Geist, tut das natürlich miteinander korrespondieren. Wenn meine Seele nicht mehr so belastbar ist, bin ich natürlich anfechtbarer. Ich erlebe das in der Bekleidung vor allen Dingen von Endogendepressiven, daraus ist ja diese Kassette entstanden, wenn die Seele nicht mehr singt, wie all die auf Gott bezogenen Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Gefühle, Geschwister, das sagt überhaupt nichts aus über den wirklichen Stand dieses Menschen im Glauben. Weil die Seele nicht mehr singt, kann er nicht mehr so glauben wie früher. Es geht nicht. Weil einfach die gesamte, also das mit Liebe, Freude, Zuversicht, das ist in Mitleidenschaft gezogen. Und wir erleben das Umgekehrte, wenn die Seele wieder beginnt zu singen, kommen all diese auf Gott bezogenen Gefühle, die vorher in Mitleidenschaft gezogen waren, sie kommen wieder. Und das zeigt etwas von dem, wie wir eine Einheit sind. Natürlich bin ich dann, wenn meine Seele angefochten ist, auch im Glauben angefochten, ist meine Breitseite ungeschützter, weil ich jetzt sind wir schon wieder bei unserem Thema, jetzt kontrolliere ich meine Gefühle. Jetzt werden meine Gefühle als Beweismittel angeführt, also weil ich jetzt nicht mehr so glauben kann. Und wenn ich dann noch, jetzt zu Ihrer Frage, wenn ich dann noch jemanden habe, einen seelsorgerlichen Begleiter, der um diese einfachsten Zusammenhänge nicht weiß, und der sagt jetzt zu mir, der ich sowieso schon leide, wenn du nur richtig glauben würdest, reiß dich mal zusammen wieder, oder such mal, was ist denn in deinem Leben verkehrt gelaufen, oder das Deckelchen noch schlimmer macht und sagt, dann ist gewiss was Okkultes in deinem Leben. Geh mal bei den Vorfahren suchen. Ich nehme den Okkultismus alles ernst. Aber weil er es nicht um die einfachste Grundwissen weiß, wird er dem anderen als Seelsorger zur Belastung statt zur Entlastung. Deswegen ist eben auch für solche Dinge Grundwissen eine unwahrscheinliche Hilfe. Und von daher können wir können schon lernen, anders umzugehen mit Lebenssituationen, mit Gegebenheiten. Aber es ist ein Lernen. Und ich möchte eben Freude machen, dass das Lernen Ihnen nicht zur Last wird. Das ist das. Sondern, dass Sie sich freuen, ihren Lebensraum zu weiten, hungrig werden. Nicht zu sagen, nein, aber auch darin nicht überziehen. Das ist das, wo Gott Persönlichkeiten adelt. Steigen Sie aus dem Vergleichsdenken. Das kann ja auch hier in einem solchen Haus ein Problem sein. Es kann ein lähmendes Problem sein. Wenn man sieht, dem fällt's zu, und ich muss Stunden ochsen. Nur um ein Beispiel einfach zu bringen. Oder der hat's in den Händen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hab's in den Füßen. Aber ich hab zwei linke Hände irgendwo. Steigen Sie aus. Bitten Sie, das hat wieder mit Ihrem Denken zu tun. Hören Sie auf, bitten Sie Gott, zeig mir meine Gaben. Zeig mir ein Ja zu meinen Gaben. Hilf mir, ich will mich profilieren. Du hast dich ja was gedacht bei meinem Leben. Noch einmal, Sie müssen nicht bleiben, wie Sie sind. Dagegen bin ich. Aber den Ist-Stand dessen, wer ich bin, den annehmen. Und dann sagen, Herr, mit dir. Profiliere mich, bitte. Nein, für mich sind es Schlagworte, also fasse ich sage Schlagworte, weil diese Worte füllen sich bei mir mit vielem. Also es waren die Stationen, nachdenken, dass ich mir Zeit nehme, einmal Bilanz zu ziehen. Wo ist mein Ist-Stand? Wie sieht das eigentlich in meinem Leben aus? Das kann auch heißen, wo komme ich her, wo will ich hin, was macht mir Schwierigkeiten, was könnte der Wille Gottes über meinem Leben sein? Und ich denke viel schriftlich nach. Es kann also bei mir auch passieren, dass ich Schwierigkeiten beim Beten habe. Je nachdem, wie ich mich auch vom Kopf her fühle, dann bete ich auch schriftlich. Das hilft mir. Das hilft mir, dabei zu bleiben und nicht an die Gang immer fortgehen. Also man muss sich so Eselsbrücken irgendwo bauen, wenn man damit Not hat. Und jetzt, wenn ich mir das aufgeschrieben habe, es kann ja auch sein, dass ich nur an einem Faktum, dann beginne ich das in meinem Herzen, was ich sagte, zu bedenken, zu memorieren. Also mal, ich beginne dann, im Bild gesprochen, immer meinen Standpunkt zu wechseln. Nicht nur von der Warte aus jetzt diese Situation anzusehen, sondern ich, wenn es mit Menschen zu tun hat, versuche mich in die Situation des anderen auch hinein zu versetzen. Sie merken immer, das braucht Zeit, das kann man nicht schnell machen. Deswegen ist ein solcher Tag der Stille mit dem Vater allein, wie Sie so einen Arbeitsbogen haben, der ist hilfreich. Dass ich also dann immer den Standpunkt wechsle und die Sache mal so ansehe, ich kriege erschreckt natürlich darüber auch, weil da kommen dann Gedanken und Bilder rein, die mir gar nicht passen. Ich merke auch dann hin und wieder, dass ich mich vergaloppiert habe. Dass ich also das Nachgedachte memoriere, verarbeite, noch einmal. Und nicht selten kommt daraus dann ein Umdenken. Dass Vorstellungen, die da gewesen sind, verändert werden. Dass aufgrund dessen, dass neue Aspekte gekommen sind, das Bild sich irgendwo. Es kommen Dinge plötzlich in mein Auge, die ich vorher nicht sah, die vielleicht da waren, aber ich habe sie nicht zur Kenntnis genommen. Oder es kommt in einem anderen Bild wie ein Puzzlesteinchen, kommt dazu. Und es vervollkommen sich irgendwo. Dass ich also dann merke, halt, da solltest du umdenken, nimm mal den Aspekt mit rein noch. Und aus dem Umdenken kommt schon eben die nächste Station, ich denke neu. Ich kriege dadurch eine, vielleicht neue Prioritäten. Ich kann sagen, ich sage, ich stelle das zurück, ist im Augenblick nicht mehr wesentlich, obwohl es schon entscheidend ist, aber es kriegt was anderes, eine Priorität. Oder es kann sein, jetzt zu unseren vier Punkten zu kommen, dass ich sage, oh, es ist wohl an der Zeit, dass ich diesen Menschen mehr zu einem Gesprächsgegenstand mit Gott mache. Oder es kommt drauf, dass es heißt, es ist an der Zeit, du musst eine Beziehung beenden. Wenn du nicht loskommst, und da kommen dann, je nach Situation, können ganz egoistische Motive eine Rolle spielen. In der Frage des Loslassens. Dass etwas entstehen kann, als Bild, wie die Situation bei Lots Frau.
dass ich permanent mich umdrehe. Denn ich möchte vorwärts schreiten. Ich möchte mich lösen von diesem Standpunkt. In Bewegung setzen, nachfolgen, gehorsam sein. Dass also plötzlich ein neues Denken eingeleitet wird. Und dann kommt das, und das meine ich, wenn ich auch vorhin sagte, wir sollten mehr feiern. Kennen Sie zu wenig, kann das nicht auf Sie übertragen. Aber auch dann für mich selbst, ich darf mich auch belohnen irgendwo. Das wäre das mit dem Danken zum Beispiel auch. Auch den Vater gegenüber, also nicht nur auf mich bezogen, auch den Vater loben und anbeten. So ein Dankfest könnte zum Beispiel am Ende einer solchen vierten Woche sein. Wo beides zueinander kommt, bis dahin, dass man sagt, heute Abend gehen wir mal essen. Ich weiß nicht, ob Sie fort können und so, das ist einmal dahingestellt alles. Oder ob Sie es hier machen können. Nur einfach Beispiele. Ich glaube nicht, dass Sie eingeschlossen sind. Diese Dinge wirklich, dass man plötzlich Gründe findet, einer Bereicherung seines Lebens, die vielleicht vorher gar nicht da waren. Nichts mehr, machen wir Schluss. 5 Minuten wären es gewesen, ja, oder? Gut, wenn nichts mehr da ist, machen wir Schluss heute Mittag. Ja, doch, oh, Entschuldigung. Die Zeit soll man nutzen. Ja. Ich habe gesprochen von Licht und Schatten. Das könnte man auch zusammengesehen schauen mit dem Bereich, wo ich von den Berührungsängsten in mir selbst gesprochen habe. Je näher ich ins Licht zu meinem Herrn komme, umso mehr erkenne ich, wie durch und durch sündig ich bin. Je ehrlicher und aufrichtiger ich werde, sehe ich, wie mehr ich Christus brauche. Das ist die eine Seite. Dieses Bild hat für mich verschiedene Variationen. Also je heller ich in den Lichtkegel seines Wortes, seines Geistes komme, erkenne ich die Dunkelheiten meines Lebens. Das zweite im Blick auf dieses Bild, man spricht in der Psychologie von seinem Schatten, sind auch die dunklen Seiten, die man nicht wahrhaben will. Dass man also dem Verborgenen, dem Versteckten, dem Verdrängten begegnet. Das, wo man Angst davor hat, was man nicht wahrhaben will, was in den Märchen so sehr oft da ist, die Dunkelheit. Das ist ja ein Ausdruck, Märchen sind ja keine Märchen. Märchen haben eine ganz, ganz tiefe Aussage. Dass also da Bereiche meines Lebens sind, die ich nicht sehen möchte. Ich möchte so lieber im Licht wandeln, dass da nichts Dunkles ist, nicht wie mancher erschrickt über dem Schatten, als wäre jemand neben ihm, wenn er nicht darauf vorbereitet war. Dass man also über Lebensgebiete, die plötzlich kommen, als würden sie einem einholen, erschrickt. Das ist etwas von dem Begriff auch des Schattens. Nicht die Angst erholt mich ein. Und das ist eben gut, das gilt auch für alle anderen Lebensgebiete, wo irgendetwas aus dem Verborgenen, und wir beten ja im Psalm, ich weiß jetzt nicht in welchem, dass unser Herr uns eine verborgenen Sünden ins Licht stellen möchte. oder es ist ein Bekenntnis, oder du stellst unsere verborgenen Sünden ins Licht. Das ist etwas von dieser Schattenseite. Dass ich den Mut habe, dieser Schattenseite meines Lebens zu begegnen, ohne dass er mich einholt und ängstigt und fertig macht. Sondern dass ich einen Realitätsbezug dazu finde. Und dann lerne auch, und jetzt kommt wieder mein Bild, durch Veränderung meines Standortes kann ich auch diese Schattengebilde verändern, dass sie mich nicht mehr ängsten. Nehmen Sie mal dies als Bilder, wenn Dunkelheit kommt und Sie Schatten sehen von Bäumen und all diese Dinge. Wie auch durch Veränderung des eigenen Standortes und wie Schatten Angst machen kann. Hier ist jetzt, wenn ich diese Kombination sagte, dass jemand auch ein Krimi lesen kann. Was ängstet es, wenn Sie zum Beispiel in einem Bau jemanden im Schatten sehen mit der Pistole und Sie wissen aber doch nicht genau, von wo kommt er. Aber Sie sehen schon einen Schatten da drüben. Kommt er so, kommt er so? Es sei denn, Sie haben gelernt, mit Schattenbildern umzugehen. Ich übertrage das jetzt einfach mal, sodass man hier einen Realitätsbezug bekommt zu solchen Gegebenheiten auch. Dass es einem nicht ängstet. Nicht nur gibt es das andere, jedes Bild. Man kann herrliche Schattenfiguren machen. Nicht mit seiner Hand. Man kann Tiere an der Leinwand projizieren, dergleichen. Das ist jetzt eine andere Thematik, sondern nur vom Begriff einfach her, der irgendeine Rolle spielt in der Psychologie. Mit dem Gongschlag. Bis heute Nachmittag die letzte Runde über missionarisch-seelsorgerliches Gespräch.